Zum Anfang ein kleines Rätsel. Ich lese jetzt ein paar Namen. Und die Frage ist, ob ihr wisst, was das für Männer sind. Wir müssen es nicht gleich rausmögen, wenn ihr es wisst. Es gibt vielleicht schon 10 andere da drinnen, die die kennt. Shamua, der Sohn vom Sakkurs. Shaphat, der Sohn vom Horis. Kaleb, der Sohn vom Jephun. Jigeal, der Sohn vom Josef. Hosea, der Sohn vom Nun. Palti, der Sohn vom Raphus. Gadiel, der Sohn vom Sodis. Gadi, der Sohn vom Susis. Amiel, der Sohn Gemallis. Setur, der Sohn von Michael. Nachbi, der Sohn vom Vapsis. Geuel, der Sohn von Machis. Tipp, es sind nicht Emmitaler. Wisst ihr, was das für Männer waren? Das stimmt. Sehr gut. Das ist richtig.
Altes Testament.
Auch richtig, Altes Testament.
Alles aus dem Ezekiel.
Hä?
Alles aus dem Ezekiel.
Nein, aber gut probiert. Es waren alles Israeliten, es waren alles Führer gewesen. Fürsten von den Israeliten. Und es ist eben eigentlich schon nicht verwunderlich, dass man die Namen jetzt hinterher nicht mehr unbedingt weiss. Es waren 12 Männer gewesen, Vertreter für die 12 Stämme, eben Führer, zu der Zeit, wo die Israeliten in der Wüste waren. Ich habe nicht herausgefunden, ich habe nicht so viel Zeit gehabt beim Vorbereiten, wie viel Zeit, dass sie eigentlich in der Wüste waren, die Israeliten, bis sie geschickt wurden, das Land auszukundschaften, wo ihnen Gott schenken will. Die Israeliten, die der Auszug aus Ägypten mit viel mächtigen Plagen von Gott, seinen starken Hang sind gemerkt, an ganz vielen verschiedenen Stellen. In den letzten Monaten, als sie unterwegs waren, sie haben das Gesetz bekommen von Gott. Sie haben ganz viel Hunger erlebt, die nicht zweideutig waren. Und so. Sie haben wirklich Gott sehr nacherlebt. So nach, dass sie zum Teil auch gesehen haben, Mose, schau du lieber mit dem Gott, das ist uns viel zu brisant. Das ist so ein mächtiger Gott, wir können nicht bestehen vor ihm. Sie haben so nacherlebt, dass sie so von Ehrfurcht von Gott gefüllt waren, dass sie einen Schiss hatten, mit ihm in Kontakt zu treten. Das ist nicht so, wie wir manchmal mehr von dir, immer mehr und so, und ich ging zu wenig und so, sondern sie hatten zu viel von dieser Macht, von dieser Präsenz von Gott, und ihnen extrem nacherlebt. Sie sind dann eben geschickt worden, das Land auskundschaften, sie sind extra so Fürsten aus den verschiedenen Stämmen gewählt worden, von Mose, eben die. Und ihr habt recht, ich habe nicht Josua gesehen, aber der Hosea, der wird zwei Verse später etwa in Josua umtauft. Der Kaleb, den haben wir ja gehört, der Kaleb und der Josua. Wir wissen, das sind noch zwei spezielle von diesen 12. Die sind also geschickt worden, die sind 40 Tage lang sie sind unterwegs gewesen, in dem Land, das Gott hat versprochen hat. Sie haben gewusst, wo durch, ungefähr, wo die Grenzen sind, sie das auskundschaften. Und es fast nicht geglaubt, was sie dort gesehen. Sie haben gesehen, was sie zurückgekommen ist wirklich, sie Ländereien, das ist wirklich Hunger, der da fließt, Milch und Hunger fließen, wie es Gott hat versprochen. Das ist nicht ein Witz gewesen, das ist wahnsinnig, die Früchte, die es dort hat. Sie haben auch die Trauben mitgenommen, die nicht in eine Linie können tragen, so schwer sind die gewesen. Sie haben feste und riesige Städte gesehen. Mächtige Städte, die sie tief beeindruckt. Sie haben Riesenmenschen gesehen. Nachkommen von den Akitern sie gesehen. Die treten an verschiedenen Stellen in der Bibel als Riesenmenschen auf. Gewaltige Menschen, die man nebendran wie ein Heugümper sei. Und sie waren so in den Augen von diesen Riesen, die sie dort getroffen haben. Sie waren tief beeindruckt von dieser Kraft, von dieser Gewalt, von diesem Land, was sie jetzt hier gesehen haben, was sie sollen auskundschaften. Und wir wissen es, sie haben dann eben nicht mehr unbedingt die Erlebnisse, die sie mit Gott, wo ich noch seht, ich werde die vor euch weg vertrieben, ist eigentlich euch das Land, es gehört euch. Sie haben nicht mehr das im Fokus gehabt, sondern das, was sie gesehen mit ihren Augen, sie im Fokus gehabt. Das hat sie gedrückt, das hat ihnen Angst gemacht. Und sie im Volk sieht, das könnt ihr vergessen. Dort hier ist, das ist ein Land von Mord und Totschlag, das Land, das frisst euch, ist in gewissen Übersetzung. Also, wir haben keine Chance, wenn wir dort hier sind, wirklich keine Chance. Das sind die Städte, die Menschen, das ist Wahnsinn. Oder? Die sind uns so weit überlegen, wir können es gerade vergessen. Wir müssen dort nicht ganz wirklich sein, sind wir überhaupt von Ägypten bis dahin gekommen. Und weil die Führer, die 10 Führer, es waren 10 gewesen, nicht 12, so in Gerät, hat das ganze Volk gerennen und Zeugen und machen. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephuns, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels, und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Er hat dann die Leviten gelesen, könnte man fast sagen. Der Herr hat dann gesagt, ich will euch zerstören. Das hat ihm gelangt, das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und aus der heutigen Perspektive, wie wir jetzt sind, muss ich ja fast wie sagen, ich verstehe Gott, dass es ihm dann reicht. Nach all dem, was er mit seinem starken Hang das Volk geführt hat, sieht er, ihr seid meins. Ich schaue für euch, ich gebe euch Frieden, ich will euch in die Ruhe bringen. Ich bringe euch in ein Land, wo Hunger und Milch fließen. Und das war es ja, das waren sich alle einig. Und sie erlebt, wer der Gott ist. Das sind die Leute, die das mit eigenen Augen, mit eigenen Körper erlebt, wer der Gott ist. Die haben das gespürt. Und auch das. Nur weil sie feste Städte und grosse Menschen sehen und wie nach ihrem Ermessen das Gefühl, wir haben keine Chance. Das hat Gott gelenkt, er wollte sie zerstören, ganz, hat die Pest reinschicken und aus dem Mose ein neues Volk machen. Ich denke, der Josua und der Kaleb hat er wahrscheinlich auch noch lassen, weil die sind auf seiner Seite gestanden. Und dann, der Mose hat es abgewendet, hat mit Gott geredet, ist schon sehr interessant, wie Gott sich dann auf den Mose einlässt. Und Mose sein Ringen für das widerspenstige Volk, wo ja auch er hat gewusst, sie sind falsch, wie das dann weitergeht. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Heute ist das Thema, was erwartest du von Gott? Das tue ich mir ganz ein eindrückliches Beispiel, wo man verschiedene Erwartungen sieht und die Konsequenzen, die das so hat. Es ist vielleicht schwierig und gerade simpel, wenn man jetzt aus dem auf alles schließt, was man irgendwo von Gott erwarten könnte. Aber es ist gleich ein sehr starkes Beispiel, was die zwei Männer, der Kaleb und der Josua, wie die von Gott hier erwartet. Die erwartet, dass wenn er sieht, ich führe euch da rein, dass er das so macht. Sie haben nicht erwartet, dass sie verstehen, wie Gott das wird machen. Dass sie es müssen begreifen oder dass sie sollten stärker sein, sondern sie einfach vertraut, und erwartet von Gott, dass er das, was er versprochen hat, wahr macht. Dem ist Glauben vorausgegangen, ein festes Vertrauen von diesen Zwenen. Und die anderen, die halt einfach sehen, was vor Augen ist, die gescheit überlegt, die sind nicht dumm gewesen, die sehen, was man vor Augen hat, was ja klar ist, würde man vielleicht heute sagen auch. Und ich sehe, wir haben keine Chance. Und ich aber nicht von Gott erwartet. Sie haben nicht von Gott erwartet, dass er ihre Hürden, die sie hier sehen, wird überwinden und dass er kann. Und das hat ganz schlimme Folgen gehabt. 40 Jahre haben sie dann noch, das ganze Volk hat noch mal 40 Jahre dran gehalten. Und alle, die dann wehrpflichtig waren, bis auf die zwei, der Kaleb und der Josua, sind in der Wüste gestorben. So lange hat Gott gewartet, bis alle die, die nicht von ihm erwartet, sind fort gewesen. Und da ist auch noch so fast ein kleiner Witz drin, würde ich sagen, sie ist selber wie gewünscht, wären wir doch gescheiter in der Wüste verreckt oder so etwas. Und er hat dann gesagt, also, dann nehmt das. Man merkt dort so eine Art wie eine humorvolle Note, aber es ist natürlich auch ganz tragisch von Gott. Aber er nimmt es manchmal schon dann beim Wort, wenn wir es gar nicht wünschen. Ich habe vor euch 7 Punkte, die sind wichtig im Zusammenhang mit Erwartungen, fast ein bisschen herzugehen. 7 ist halt eine schöne Zahl. Und dann würde ich dann gerne, gibt es so eine persönliche Note noch drin, in dem, dass wir davor noch wie zeugnishaft noch von Leuten von euch hören, was erwarten eigentlich von Gott. Aber ihr müsst nicht Angst haben, es ist schon bestimmt, wer das vorhockt. Ich spüre schon fast eine Spannung im Raum. Deine Erwartung an Gott, so wie ich jetzt darüber geredet habe, ist nicht heilsentscheidend. Es ist nicht heilsentscheidend, schlussendlich in unserem Unterwegssein als Christ, ob wir jetzt Grosses von Gott erwarten für unser Leben oder nicht unbedingt. Heilsentscheidend ist das, ob wir annehmen und glauben, dass Jesus für uns am Kreuz ist gestorben. Dass er das, was wir verdient hätten, eine Strafe auf sich hat genommen. Und wir das annehmen, das ist heilsentscheidend. Da geht es um Himmel oder Hölle. Aber nicht unbedingt, wenn ich dann unterwegs bin, wenn ich das angenommen habe für mich, was erwarte ich denn eigentlich von Gott im Alltag? Das ist etwas anderes. Also ich mache jetzt nicht die Hölle heiss, wenn man so will, sondern ich will einfach fragen, was erwartest du als Christ von Gott, wie er in deinem Leben wirkt? Das sind noch 2 Paar Schuhe. Aber das 2. Paar ist auch sehr interessant und er will uns da ganz viel scheichen im Unterwegssein mit ihm. Es sind ganz viele grosse Verheißungen drauf. Die ich glaube, die nehmen wir häufig gar nicht ernst. Wir erwarten sie gar nicht. Und das hat auch Konsequenzen. Das 2. Erwartungen setzen Glauben voraus. Wenn wir nicht glauben an Gott, an seine Kraft, an seine Allmacht, an seine Allwissenheit, darauf vertrauen, kann schon sagen, das ist das Gleiche wie Glauben. Wenn wir nicht darauf vertrauen, dann ist es schwierig, hohe Erwartungen hinzuhaben. Für uns selber ist es wie ein Widerspruch. Wir erwarten etwas und dabei glauben wir eigentlich gar nicht so richtig, dass es passieren kann. Es macht nicht Sinn, rein vom Wort her. Macht es nicht Sinn. Also, wenn du nicht Glauben hast an Gott, dass er kann, dann ist jetzt mit Erwarten und so ist es schwierig. Oder der Stand, wo du schnell durchwartest, ist nicht viel. Das kann er schon sagen. Du kannst ja nicht, es macht ja nicht Sinn, wenn du nicht daran glaubst, dass Gott auch wirklich deine Erwartungen erfüllen könnte. Das 3. Finde ich mir auch sehr wichtig, mach deine Erwartungen nicht von deiner Erfahrung abhängig. Das ist ein Tipp einfach. Mach nicht deine Erwartungen an Gott von deiner Statistik, von all dem, wie du es doch schon hast erlebt und wie doch eh nicht und so. Mach es nicht von dem abhängig. Mach es vom Wort von Gott, von seinen Verheißungen über unserem Leben abhängig. Und das sind auch wieder 2 Paar Schuhe. Das ist ein riesiger Unterschied, ob wir schauen auf ein erbärmliches Leben, auf erbärmliche Geschichten, auf Versagen, auf Nichterfüllen, häufig auch von Leuten, die halt auch nicht viel erwartet, abgesehen davon. Oder ob wir sagen, wir schauen auf das, was Gott uns verspricht, so wie der Kaleb oder Joshua. Er wird sie in ein neues Land führen. Er will durch dich wirken. Er will dich füllen mit seinem Heiligen Geist. Er will dich ausrüsten mit seiner Kraft, mit seinen Worten. Du sollst beten für Kranke. Du sollst Dämonen austreiben in seinem Namen. Nicht, weil du gut bist, weil er dich füllen und brauchen will. Mach es nicht von deinen Erlebnissen, von deiner Erfahrung abhängig, was du von Gott erwartest. Beim 4. Pfleg Beziehungen mit Menschen, die hohe Erwartungen an Gott haben. Vielleicht kannst du das mal studieren, wenn du ein bisschen Zeit hast, und vielleicht kommst du dir schnell in Sinn. Bei mir ist es so, wenn ich bei Leuten bin, die hohe Erwartungen an Gott haben, wo das Vertrauen eben im Hintergrund da ist, ja, er kann. Und wo er aber auch sagt, ich bin nicht einfach zufrieden mit Status quo, ich will mehr. Ich will Gott sehen in meinem Leben, ich will Gott sehen in meiner Familie, in der Erziehung, im Umgang mit meiner Frau, auf der Bütz. Es reicht mir nicht, gerettet zu sein, einfach, sondern ich will das, was Gott mir annehmen will, ich will das sehen in meinem Leben. Das spornt mich an, dass ich das auch will, wenn ich so mit Leuten zusammen bin. Das tue ich mir, das ist etwas Attraktives, das zieht an, ich will das so. Das gibt irgendwie ein Feuer. Und darum wünsche ich mir, dass ich von Leuten umgebe. Nicht die ganze Zeit geht es nicht, aber ich suche das so. Leute, die hohe Erwartungen haben an Gott. Das färbt dann ab auf mich und dann färbt es ab auf euch. Und so geht es weiter. Ja, jetzt habe ich schon 5 vorweggenommen. Deine grossen Erwartungen, die färben dann ab an andere. Wenn du grosse Erwartungen hast an Gott, dann wird sich das sehr wahrscheinlich zeigen, in dem, wie du redest, in dem, wie du reagierst auf Leute, in gewissen Situationen, wo es vielleicht brenzlig wird. Wenn du unter Druck bist, wenn du eine kritische Situation lösen musst, ist ja dann die Frage, wie gehen wir es an? Und dann behaupte ich, ich habe nicht eine grosse Studie gemacht, aber das ist dann anders, ob jemand eine grosse Erwartung hat an Gott für sein Leben, für seinen Alltag und jemand nicht. Dann reagierst du einfach anders. Und das färbt ab auf andere. Das ist eine positive Abfärbung, wenn wir grosse Erwartungen an Gott haben. 6 ist vielleicht so ein bisschen wie ein schwieriger Aspekt vom Leben, der aber einfach auch dazugehört. Akzeptiere es, wenn Gott deine Erwartungen mal nicht erfüllt. Es gibt es, dass wir im Leben hohe Erwartungen haben, dass wir so wie in ein Rennen gehen, wie eine Gewissheit, eine Art von etwas, das wir einfach erwarten, wo uns denkt, das muss doch so sein. Aber es kommt nicht so, wie wir es erwartet. Wir werden enttäuscht von dem, was wir erleben. Ich habe schon viele solche Geschichten gehört. Ich habe schon einige solche Geschichten selber erlebt. Und das ist häufig natürlich ja, sehr schwierig. Das wirft Fragen auf, Zweifel. Das ist völlig normal. Das kann es geben. Es ist nicht so, dass ich wie einen Trick sage, wie man Gott kann linken kann. Und er macht er wie alles, was man gerne will. Oder muss noch mal richtig erwarten, und dann passiert schon. Es geht ja nicht um das. Gott weiß schlussendlich, was für uns richtig ist. Gott kennt dann die Antwort auf die Warum-Frage, die wir vielleicht bis zu unserem Sterben nicht werden beantwortet bekommen. Akzeptiere es, wenn Gott deine Erwartung auch mal nicht erfüllt. Und die 7. ist mehr so eine Anregung. Hast du dir schon mal überlegt, dass du Gott mit geringen Erwartungen an ihn in deinem Leben könntest enttäuschen? Könnte sein, dass er, der dich überfüllen will, der sich verliert in Jesus am Kreuz, dass du kannst leben kannst, der dich überschütten will mit Segnungen von sich, mit seinen Begabungen, die wir nicht verstehen auf der Welt, dass er enttäuscht ist, wenn du siehst, ich erwarte eigentlich nicht so gross von Gott. Und eben, ja, gesehen, das ist nicht heilsentscheidend, ob er dich annimmt. Er nimmt dich sowieso an. Wenn du glaubst, dass er dich erlöst durch Jesus, dann bist du erlöst durch Jesus. Er ist der Weg, er ist das Leben. Er ist die Wahrheit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn noch enttäuschen, wenn wir gar nicht erwarten von ihm. Er liebt es, uns zu bescheichen. Er liebt es, durch uns andere zu segnen. Verlorene Menschen zu finden, Benachteiligte zu unterstützen, Armen zu helfen. Erwart Grosses von Gott. Erwart Grosses von Gott in deinem Leben. Ich möchte gerne beten. Himmlischer Vater, wir wissen, dass du gewaltig bist, unübertroffen. Du hast das Universum geschaffen, du hast alles unter dir, du bist der König über allen Königen. Nichts ist so mächtig, nichts ist so herrlich, nichts ist so furchterregend wie du, Vater im Himmel. Und wir wissen, dass du uns liebst, dass du deinen Sohn Jesus hast geschickt auf die Erde, dass du ihn sterben lässt, verflucht, für uns zu gewinnen. Wir waren es dir wert, dich selber zu verlieren. Wir wissen, dass wir Jesus super sind von dir, dass wir ein weisses Gewand haben, dass wir heilig sind in Jesus von dir, dass wir überhaupt mit dir dürfen reden. Jetzt einfach so. Ob schon du über allem stehst, keine Grenzen hast, alle Möglichkeiten bei dir sind. Ich wünsche mir, dass wir Grosses von dir erwarten, Herr. Dass wir Schritte machen vom Gehorsam, vom Vertrauen in deine Richtung, im Wissen, dass du kannst, im Wissen, dass du mehr parat hast für uns, dass du uns bescheichen willst, dass du uns frei machen willst, dass du uns führen willst, dass du uns Frieden geben willst und Vergebung. Himmlischer Vater, im Namen von Jesus bitte ich dich, dass du uns auch heute Abend ein Stück zu dir herziehst. In dieser Sache, was wir von dir erwarten. Dass unsere Erwartung gross wird an dich, weil du gross bist, weil du kannst, weil du uns bescheichen willst. Es kostet nichts. Dass wir das begreifen, dass wir dich erkennen als der, der du bist, der bescheichen willst. Danke, bist du anwesend durch deinen Geist. Und ich will dich erwarten für das Gespräch, das wir jetzt zusammen werden haben, dass du durch dein Zeugnis redest, dass du uns jedes, was jetzt hockt, einfach bewegst im Herz und uns einen Schritt näher zu dir hernimmst. Dir gehört alle, ihr Vater im Himmel. Amen.